Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Wie stellt man eigentlich HPU fest? Das ist eine Frage, die bekommen wir häufig gestellt, unter anderem auch auf unserem HPU-Na-Und-Kanal, gibt es als Podcast und YouTube-Kanal. Und das ist heute so ein bisschen auch der Aufhänger für die Episode.
Also es gibt nämlich mehrere Fallstricke, was den HPU-Test betrifft. Man kann also erstmal einen Test machen. Das ist ja immer das allererste, woran man denken muss. Es gibt einen Urintest, der wird in den Niederlanden gemacht und ich empfehle tatsächlich, den da zu machen, weil hier in Deutschland die anderen Tests alle nicht so klar sind wie dieser Test. Die anderen sind Surrogattests, das heißt also Ersatztests. Da testet man was, aber man testet nicht wirklich das Molekül, auf das es ankommt. Und bei KEAG in den Niederlanden wird wirklich auf das Molekül getestet. Mit einem ganz klaren Verfahren, einer ganz klaren Untersuchung. Bis man diesen Test macht, hat man ja erstmal Gedanken zu dem Patienten. Und damit geht es nämlich schon mal los. Man macht ja nicht einfach einen HPU-Test bei jedem. Also man muss ja eine Idee haben dazu. Das heißt also, man hat Symptome, man hat vielleicht einen Fragebogen gemacht, man hat den Menschen untersucht, da spricht jetzt alles für HPU. Und dann macht man diesen ominösen Urintest und schickt den in die Niederlande. Und ominös, weil der ist halt schon ein bisschen aufwendig. Und deshalb wollte ich darüber auch gerne mal sprechen, weil es da unheimlich viele Fehler gibt. Und es gibt auch Fehlermöglichkeiten gibt. Und es gibt auch unheimlich viele Fehlermöglichkeiten nachher bei der Bewertung des Testes. Das ist nämlich eine Sache, die sich im letzten Jahr geändert hat. Da gibt's was, was sich geändert hat. Und darüber müssen wir unbedingt nachher reden, weil ich glaube, dass uns da ganz viele HPUler durch die Lappen gehen.
Ich bin jetzt erstmal so ein bisschen sprachlos, weil in meiner naiven Welt ist etwas, ich schicke etwas an ein Labor und egal an welches Labor ich das jetzt schicke, bekomme ich eine, sage ich mal, zumindest mal ähnliche Antwort.
Nee, schade. Da kann ich dich gleich mal ganz doll desillusionieren. Das ist nicht so und es ist sogar so, es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man was untersuchen kann. Fangen wir mal an zum Beispiel mit Borrelien, ja. Du kannst bei Borrelien einen ELISpot machen, das heißt, du guckst, reagiert das Immunsystem gerade auf Borrelien? Dann kannst du sagen, okay, hier ist gerade eine Borreliose im Gang. Oder du guckst einfach nur nach den Antikörpern, wie es viele Kolleginnen und Kollegen machen, und guckst, sind da IgG, also Antikörper der Klasse IgG vorhanden oder vielleicht sogar der Klasse IgM, dass wir wissen, da ist jetzt eine Aktivität der Borrelien, das wäre ein Hinweis auf eine Aktivität. Wenn du aber weißt, dass manche Menschen nach Jahren einer Borreliose überhaupt keine Antikörper mehr bilden, dann kann dabei rauskommen, dass da gar keine Borreliose da ist, während beim ELISpot auf einmal rauskommt, dass du eine aktive Borreliose hast. Also so doll kann es differieren zum Beispiel.
Übertragen wir das jetzt mal auf die HPU. Das heißt, wurde an dem Test etwas geändert oder geht es nur um das Ergebnis?
Also zwei Themen. Einmal okay. Es gibt zwei Arten, das zu testen, zwei Techniken, mit denen man testen kann. Und KEAG hat halt eine ganz besondere Technik entwickelt, die wirklich ziemlich konkret nachweist, was wir wissen wollen. Und die anderen Labore, die in Deutschland arbeiten, die nennen es auch häufig KPU-Tests, die messen auf eine andere Art und Weise. Und die zeigt nicht so diese genetische Komponente quasi. Also KEAG sagt schon, wenn sie das Ergebnis rausgeben, dann ist da was Genetisches mit dran. Das ist nicht nur vorübergehend, das ist eben diese HPU. Das heißt also, das wird auch vererbt. Und dieser KPU-Test, da sagt man ja auch landläufig, dass KPU eher was Vorübergehendes ist, also eine vorübergehende Ausscheidung von Pyrolen. Und die messen die halt, ja, also die messen halt irgendwelche Pyrole und sagen dann, das ist positiv oder negativ. Und natürlich erwischst du unter Umständen HPUler auch, weil die auch Pyrole ausscheiden, aber das ist alles eben nicht so, ja. Also du siehst schon, wenn ich das jetzt versuchen würde, im Detail zu erklären, es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und das ist schon mal das eine Problem. Das andere Problem, was ich eben kurz angeteasert habe, ist, dass KEAG die Befundinterpretation geändert hat vor ungefähr einem Dreivierteljahr oder so. Aber da kommen wir nachher drauf, glaube ich, ein bisschen später, weil wir müssen uns erstmal darüber unterhalten, wie man denn jetzt diesen Test macht.
Genau, dann starten wir vielleicht so. Das heißt, ja, genau. Wie funktioniert der Test überhaupt?
Ja, genau. Also da gibt es zwei Tests und zwar sind das beides Urintests. Der eine findet statt bei Kindern und Jugendlichen, das ist nur ein Morgenurintest. Das heißt also morgens geben die Kinder ein bisschen Pipi ab und dann wird es eingeschickt, fertig. Bei Menschen, die über 22 Jahre alt sind, warum auch immer, woher diese Zahl kommt, das weiß ich nicht, aber das ist halt so. Menschen, die über 22 Jahre alt sind, da macht man einen 24-Stunden-Urintest. Das heißt, der erste Urin am Morgen wird verworfen. und dann testet man bis zum nächsten, sammelt man bis zum nächsten Morgen den Urin. Und zwar immer in so eine braune Sammelbox, in der ein bisschen Vitamin C drin ist. Zwei Esslöffel Vitamin C, die stabilisieren das Ganze. Und da sammelt man den Urin hinein. Und dann nimmt man aus dieser großen Box nachher nur mit einer Pipette einen Teil raus und schickt den ein. Und damit man da eine Bestimmung machen kann überhaupt, wie viel Mikromol sind denn aufgetaucht in 24 Stunden auf so und so viel Liter, darauf kommt es ja nachher an, auch auf eine Relation, muss man eben angeben, wie viel Liter Urin man gesammelt hat. Und da ist nämlich ein wichtiger Punkt zum Beispiel auch, dass man eine bestimmte Menge Urin sammeln muss. Das steht alles in dem Testset drin, aber das machen manche Leute nicht. Manche Leute schaffen es nicht, genug Wasser zu lassen oder zu trinken, oder manche trinken zu viel und lassen dann zu viel Wasser und so. Also das sind so Sachen, auf die muss man echt achten. Deshalb kriegen unsere Patienten auch immer ein PDF, in dem nochmal alles drin steht, und in dem Beipackzettel von dem Test steht auch nochmal alles drin. Das ist nämlich wirklich ein bisschen kompliziert. Und was dann auch manchmal passiert, ist, dass die Leute sagen, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht, ich habe es vergessen, ich habe eine Portion vergessen. Und da kann man dann tatsächlich alles verwerfen, das heißt, man gießt den Urin einfach weg, aber man kann dann einfach diesen Behälter mit 2 Löffeln Vitamin-C-Pulver füllen, also füllen ist übertrieben, aber man tut 2 Teelöffel Vitamin-C-Pulver rein und dann kann man den Test nochmal von vorne anfangen, das geht dann, also man muss nicht alles Material wegschmeißen. Ja, und das ist schon mal das, also Trinkmenge muss man unbedingt beachten, dann muss man auch noch mehr beachten. Das heißt nämlich, 1-2 Wochen vorher sollte man weder Zink, Magnesium noch Vitamin B6 zu sich genommen haben. Und Frauen sollten in der Woche davor nicht ihre Periode gehabt haben. Also du siehst schon, das ist ganz schön kompliziert. Und ja, ich wollte das deshalb mal ansprechen, weil es viele Leute gibt, die machen diese Tests und haben die Informationen gar nicht richtig. Also die kriegen natürlich die Informationen auch schon von Kiag, aber es ist schwierig, dass man da an alles denkt und das alles überblickt. Dann habe ich noch was anderes, worauf ich hinweisen muss, nämlich manchmal sind diese Tests negativ. Und da komme ich jetzt langsam schon zur Interpretation dieser ganzen Geschichte. Grundsätzlich natürlich kann ein HPU-Test negativ sein. Das heißt also, die ausgeschiedene Menge von diesem HPL-Komplex ist ganz, ganz gering. Und ich rede auch gleich über Zahlen, aber jetzt noch nicht. Es kann aber sein, dass jemand nichts mehr ausscheidet, weil er überhaupt kein Zink beziehungsweise gar kein B6 hat. Denn um diesen HPL-Komplex auszuscheiden, muss man im Körper B6 und Zink haben, also P5P und Zink. Und wenn das nicht da ist, kommt nichts raus. Wenn nichts rauskommt, kann ich nichts messen. Wenn ich nichts messe, kann es sein, dass ich das als keine HPU vorhanden interpretiere. Und darum machen wir es ganz, ganz oft so, dass wir diese Tests provozieren. Wir provozieren das dann mit P5P. Ich würde dazu raten, das nicht selbst zu machen, weil es gibt Leute, die sind sehr empfindlich darauf. Also ich würde da wirklich empfehlen, das mit einem Therapeuten alles zu machen. Und auch das ist jetzt der Punkt, warum ich das anspreche, weil ich nämlich gerne möchte, dass die Menschen wirklich erkannt werden, die eine HPU haben. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, denn durch die Veränderungen des Interpretationsmaßstabs von KEAG letztes Jahr gehen uns ganz viele HPUler verloren. Und das finde ich auch so wichtig. Ich finde es total schade. Ich habe damit auch schon mit mehreren Therapeuten gesprochen. Wir finden es alle schade, aber KEAG ändert das nicht. Und das kann ich auch gleich mal erklären, wenn du jetzt nicht noch Fragen zwischendurch hast, weil ich habe jetzt so lange geredet. Bestimmt sind Fragen auf.
Ich weiß gar nicht, ob Fragen. Ich mag es nochmal zusammenfassen, weil für mich die Zahl der Fehlerquellen immer größer wird. Das heißt, das sind ja so viele Parameter, auf die man schon aufpassen muss. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, selbst wenn alles richtig gemacht wurde, ist es dann immer noch nicht sicher, ob ich ein richtiges Ergebnis im Labor bekomme.
Ja, im Prinzip ja. Also man muss immer noch mitdenken und auch mit dem Patienten reden oder mit der Patientin. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch was nicht genannt. 2 Sachen gibt es nämlich noch, die habe ich noch gar nicht genannt. Es gibt vielleicht sogar noch mehr. Also richtig vollständig informiert wird man von meinen Mitarbeiterinnen. Es gibt noch 2 Sachen. Im Sommer zum Beispiel können die Leute es nicht verschicken, wenn es über 25 Grad warm ist, weil die Probe dann kaputt geht. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ja, muss man auch bedenken. Und wir versenden am liebsten am Montag, damit die Probe nicht zum Wochenende hin ankommt und dann kaputt geht, weil übers Wochenende keiner arbeitet. Also nochmal 2 Punkte mehr. Ja, und das gibt es alles zu bedenken. Deshalb finde ich es total schwierig, wenn man einfach sagt, jemand macht einfach mal einen HPU-Test bei Keag, weil man da echt drüber reden muss. Das Ganze geht sogar so weit, dass ich gerade heute mit einer Patientin gesprochen habe, die hat auch einen HPU-Test gemacht, bei der spricht alles so dafür, dass sie eine HPU hat, dass, also die hat Autoimmunerkrankungen, die hat Mangelerscheinungen, die hat die auf körperlichen Auffälligkeiten, die hat diese seelischen, psychischen Auffälligkeiten, also mit Unruhe, weißt du, nicht schlafen können, energetische Auffälligkeiten, Müdigkeit. Die hat alles, was zu einer HPU gehört, auch mit dem Bindegewebe und so weiter, aber die hat einen negativen Test gekriegt. Und da haben wir echt ausführlich, und sie hat es auch in der Familie, da haben wir ausführlich drüber geredet. Ich nehme an, da ist wirklich irgendwas schiefgegangen. Also, und das muss man eben, weißt du, wenn man der jetzt nicht sagen würde, es ist trotzdem wahrscheinlich, dass sie eine HPU haben, auch wenn der Test jetzt negativ ist und obwohl wir provoziert haben, dann wäre die wieder, dann würde die nie wieder danach gucken lassen wahrscheinlich und hätte gesagt, okay, ich habe keine HPU, für mich ist das Thema erledigt. Und das finde ich einfach total traurig, weil du durch diese kleine Therapie, das ist ja gar nicht schlimm, B-Komplex und B6 nehmen, also P5P nehmen und im Prinzip ist es damit ja schon getan. Abgesehen von den anderen Sachen, die man sowieso gibt, weil man die Menschen unterstützen muss. Aber wenn man das dann versäumt, finde ich es einfach nur ärgerlich, ja. Also wenn das nicht klappt.
Ist ein bisschen ratlos, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das Ding an der Sache ist, ich glaube, das hatten wir schon am Anfang, ich bin da völlig naiv. Ich dachte, wenn ich halt einen Laborwert habe, dann habe ich einen Laborwert und eine klare Diagnose. Und ich glaube, das ist so die Erkenntnis heute. Nee, ist halt wirklich nicht so.
Ja, und das ist leider bei ganz vielen Laborwerten nicht so. Also viele Therapeuten verlassen sich auf die Laborwerte. Man muss eigentlich sich auch da total einarbeiten. Im Prinzip muss man schon so ein kleiner Labormediziner sein, wenn man Medizin macht. Man muss schon wissen, wie die Tests funktionieren, was da untersucht wird, wo die Fehlerquellen sind. Es kann zum Beispiel jetzt nur mal zwei andere Sachen. B12, Vitamin B12, kann exorbitant hoch sein oder sehr hoch sein, sodass die Therapeuten, also die Ärztinnen und Ärzte oder Heilpraktiker dann schon sagen, oh Gott, was haben Sie mir für einen Wert mitgebracht? B12 oder was ist hier rausgekommen? B12 ist wahnsinnig hoch. Sie nehmen doch gar kein B12, oder? Und dann sagt der Patient, nö, ich nehme gar keins. Oje, oje, dann dürfen wir Ihnen aber nie B12 nehmen. Und auf einmal stellt sich heraus, dieser Mensch hat bei jemand anders, der dann weiterdenkt, hat vielleicht ein MTHFR-Problem, also diese Methyltetrahydrofolatreduktase, und hat da ein Defizit und bildet einfach keine gute Folsäure. Und Folsäure braucht es, um mit Homozystein und B12 zusammen zu reagieren und dann Methionin zu bilden. Das heißt also, diese drei müssen zusammenarbeiten. Und wenn einer von denen fehlt, bleiben die anderen zwei liegen. Das heißt also, B12 und Homozystein gehen dann hoch, aber nur, weil sie nur im Blut rumliegen. Und nicht, die werden gar nicht benutzt, ja. Das heißt also, da würde man dann Folsäure dazugeben, dann würde erst alles, was da hinten dran hängt, funktionieren. Und dann würde auch das B12 runtergehen. So zum Beispiel, ja. Und würde wieder in einen normaleren Bereich kommen und vielleicht sogar ins Defizit. Also man muss da wirklich, wirklich drüber nachdenken, was steht dahinter. Und ein anderer Faktor ist noch der, wenn man zum Beispiel zwei Blutbilder vergleicht, so, und ich sage jetzt auch nochmal genau, was ein Blutbild ist, weil es immer so unklar ist. Ein Blutbild ist einfach nur Hämoglobin, Hämatokrit, das heißt also das Verhältnis der Blutkörperchen zur Flüssigkeit. Hämoglobin ist dieser rote Blutfarbstoff. Dann sind es die roten Blutkörperchen, Erythrozyten, dann sind es die Leukozyten und die vielleicht nochmal differenziert. Also es bezieht sich wirklich, ein Blutbild bezieht sich immer nur auf die Blutzellen. Und wenn du jetzt zwei Blutbilder machen lässt aus dem gleichen Blut, dann kannst du komplett unterschiedliche Befunde kriegen. Und das hat auch damit zu tun, dass die eine Varianzmöglichkeit haben und dann immer noch als richtig gewertet werden in Ringversuchen zum Beispiel. Das sind so Testungen in Laboren, ob alles richtig läuft, von 25%. Das ist schon ganz schön irre. Also ja, Laborbefunde sind immer hinweisend, aber eigentlich nie beweisend. Da kann man schon mal, wenn man so denkt, ist man schon mal richtig gut dabei. Und dann muss man natürlich immer noch denken, es kann immer Fehler geben, irgendwo. Präanalytik, das heißt also, was in der Praxis schon gelaufen ist, was auf dem Weg ins Labor gelaufen ist, was im Labor selber läuft. Es gibt überall Fehlerquellen.
Das heißt aber, trotz eines negativen Laborwertes kann man bei der Diagnose zu einem anderen Ergebnis kommen.
Ja, ja, genau. Und weil das Wichtigste wirklich immer die Anamnese ist, die Untersuchung, also die Krankengeschichte, was hat der Patient, wo kommt er her gesundheitlich, das ist das Wichtigste. Und die Untersuchung, wie gesagt, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dann kommen die Blutwerte dazu oder andere Laborwerte, Stuhlbefund oder so weiter. Und dann kann man sich Gedanken drüber machen, was wozu passt, was Sinn macht und wie man jetzt therapeutisch tätig wird.
Du hattest jetzt auch noch angedeutet, dass sich bei der Interpretation des HPU-Tests etwas geändert hat.
Genau, da wollte ich auch nochmal richtig über Zahlen sprechen, weil ich einfach finde, dass das raus muss, dass es die Leute mitkriegen. Also, bei dem HPU-Test gab es bis vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, oder einem Jahr, gab es verschiedene Abstufungen der Interpretation. Das heißt also, wenn der Befund beim 24-Stunden-Urin kleiner 0,6 war, dann war keine HPU vorhanden. Wenn der Wert zwischen 0,6 und 0,85 war, war der Befund schwach oder zweifelhaft. Und ab 0,5 war er in mehreren Variationen positiv, also vorhanden. Also 0,85 bis 1,4 hieß dann vorhanden leicht positiv, 1,4 bis 3,5 hieß positiv und so weiter. Also wir müssen uns aber nur die Zahlen merken. Damals war es so, kleiner 0,6, keine HPU. Ja, größer 0,6, HPU bis 0,85, wenn man den Verdacht hat als Arzt oder Ärztin, wenn man schon denkt, okay, hier gibt's ganz viele Auffälligkeiten. Und dann kommt der Test mit 0,6 bis 0,85 dazu. Und dann sage ich, ja, das ist eine HPU. Ja, also alles zusammengenommen. Und jetzt ist der Test so, dass es heißt, ab 0,85 ist er positiv, unter 0,85 ist er negativ. Das heißt also, die ganzen Leute, die zwischen 0,6 und 0,85 sind, die gehen uns durch die Lappen. Und das finde ich total blöd. Das ärgert mich richtig, ja.
Gibt es einen Grund für diese Festlegung?
Sie wollten es einfacher machen. Also ich habe, und das habe ich leider auch nicht von denen direkt bekommen, ich hatte sie angeschrieben, die machen schön gute Untersuchungen, aber die sind in der Kommunikation manchmal nicht so stark, wie man sich's wünschen würde. Und ja, da habe ich angefragt, habe keine Antwort gekriegt, aber ich habe über andere Kolleginnen und Kollegen rausgefunden, die mit denen mehr Kontakt haben, dass sie es einfacher machen wollten. Aber einfacher heißt halt nun auch nicht unbedingt besser, ne? Wie man sieht. Es ist natürlich für den Laien, der einfach mal einen Test einschickt und wissen will, habe ich eine HPU und dann ist unten unter 0,85 negativ, unter über 0,85 ist positiv, ist es natürlich schön einfach. Aber diese Differenzierung ist einfach mega wichtig zwischen 0,6 und 0,85, weil wir da so viele Patienten hatten. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre. Und wir hatten sehr viele Leute in dem Bereich, denn viele können diesen HPL-Komplex ja gar nicht mehr richtig ausscheiden. Das heißt, du kriegst auch ein niedriges Ergebnis. Wenn du diese Leute ein paar Monate behandelst, 3 bis 4 Monate, und dann nochmal so einen HPU-Test machen würdest, dann hättest du viel höhere Werte. Warum? Weil du denen B6 gibst und Zink und dann können die diesen Komplex auch ausscheiden. Und wenn der rauskommt, wird er natürlich gemessen und dann wird mehr gemessen.
Ich überlege gerade, das ist natürlich, ich verstehe, in vielen Bereichen gibt es das ja, dass du so Grenzwerte festlegst und dann ist das mal für einen positiv und für den anderen negativ. Aber ich finde jetzt gerade im medizinischen Bereich diese Vorgehensweise doch zumindest zweifelhaft, weil letztendlich geht es ja darum, auch den Einzelfall zu finden.
Ja, und deshalb muss man sich damit halt auskennen. Das ist bei allen Laborbefunden so. Man muss bei allen Laborbefunden immer wissen, woher kann das kommen. Ich sehe zum Beispiel häufiger, dass Leute zu mir kommen, die haben ein erhöhtes Ferritin. Das ist ja eigentlich dieser Eisenspeicherwert. Und wenn dieser Wert über der Norm ist, sehr hoch ist, dann kriegen viele Kolleginnen und Kollegen, weil sie sich damit auch nicht mehr beschäftigt haben, Panik und sagen, der hat eine Eisenspeicherkrankheit. Ja, dieser Mensch hat viel zu viel Eisen, weil er so ein hohes Ferritin hat. Und dann muss man aber einfach wissen, dass Ferritin auch bei einem akuten Infekt hochgeht. Das heißt also, wenn dieser Mensch in der Praxis war, als er eine Erkältung hatte, kann das Ferritin sehr hoch sein, weil das eine akute Phaseprotein ist, sagt man. Und dann hat das gar keine Aussage übers Eisen. Dann muss man sich die anderen Eisenwerte noch angucken. Transferin und Transferinsättigung und so. Es ist einfach wichtig, dass die Therapeuten wissen, womit sie es zu tun haben. Und deshalb würde ich auch keinem empfehlen, Blutwerte einfach so zu machen. Es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel auch Mikronährstoffe, sehe ich immer wieder Werbung, dass man sein Blut einschicken kann in irgendein Labor. Die machen so eine Schnelltestung, dann nimmt man Blut aus der Fingerbeere, schickt das ein, die testen das und schicken dir dann den Befund. Davon rate ich echt ab, ja, weil wir wissen gar nicht, wie gut diese Labore sind und die Menschen selbst wissen dann auch gar nicht, wie sie mit den Ergebnissen umgehen sollen, weil das einfach sehr komplex ist. Also Medizin ist halt schon manchmal ein bisschen komplex und so gern ich den Leuten dazu rate, vieles selber machen zu können, also sich zu informieren, damit sie vieles selber machen können, muss ich manchmal halt sagen, so, und hier sucht lieber mal einen Therapeuten auf.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.